Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Wir sind heute bei Johannes 10 und behandeln den zweiten Teil von dem guten Hirten. Das hatten wir schon in der Sonntagspredigt und Victor hat uns letzte Woche den ersten Teil zu dem guten Hirten in Kapitel 10 vorgetragen und ausgelegt und heute eben der zweite Teil. Lasst uns noch zum Anfang aufstehen und beten. Vielen Dank, Vater, dass du uns glauben lässt, dass du uns Dinge zeigst, dass du uns berührst, dass du uns rufst, dass du uns suchst, dass du uns führst, Herr, dass du Werke zeigst, dass wir an dich glauben können, Herr, und dass wir nicht an irgendetwas glauben müssen, sondern wir haben etwas Konkretes in der Hand, woran wir glauben können, Herr. Und du hast es uns mitgeteilt, auch in der Schrift vor allem, und wir möchten, ja, wir möchten daran glauben, wir möchten auch tiefer im Glauben wachsen, auch durch diese Bibelstunde, und wir möchten darum bitten, dass du diese Bibelstunde ja, dazu gebrauchst. Amen. Ja, das ist ein ganz zentrales Thema, Glauben, im Johannesevangelium. Und das ist eigentlich auch das Ziel des Johannesevangeliums. Das hatten wir auch schon in der Einleitung zum Johannesevangelium gehört. Wenn wir Johannesevangelium 20, Vers 31 lesen, da schreibt der Schreiber des Johannesevangeliums, also Johannes selbst, er schreibt diese, oder wir fangen besser ab Vers 30 an, dann ist es einfacher zu verstehen. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber, also die Zeichen, die hier beschrieben wurden, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben an Christus Leben habt in seinem Namen. Das ist das Ziel dieses Johannesevangeliums, dafür wurde es geschrieben. Und ziemlich zentral geht es hier auch in diesem Abschnitt jetzt darum. Es geht um den Glauben an Christus, es geht um die Werke, die Christus tut und es geht darum, dass er uns ewiges Leben gibt. Und diese drei Worte, die ich gerade gesagt habe, Glauben, Werke und ewiges Leben, das sind auch so Schlüsselworte in diesem Abschnitt. Und habt da einfach ein Auge drauf, wird euch auffallen, dass da das ziemlich oft vorkommt. Und wenn man noch ein viertes Schlüsselwort hinzunehmen möchte, dann ist es auch noch der Vater. Also Gottes Vater, unser Vater. Wir fangen an in Vers 22, Kapitel 10 ist das, Vers 22 bis 42 wird es heute gehen. Und da fängt Vers 22 so an. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Entschuldigung, ab Vers 22, ja genau. Ne, 22, ich habe falsch gelesen. Ne? Ich habe ab Vers 23 gelesen. Vers 22. Es fand aber in Jerusalem das Fest in der Tempelweihe statt. Und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. So muss es sein. Und zeitlich liegen zwischen dem Abschnitt, den wir heute betrachten, und dem Abschnitt, den wir letzte Woche betrachtet haben, 2 Monate. Und das können wir daran erkennen, dass der letzte Abschnitt, der eigentlich auch schon in Kapitel 7 erst beginnt, oder schon in Kapitel 7 beginnt, da findet 7 Vers 1, da lesen wir Vers 2 dann wiederum, es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe, also es war die Zeit des Laubhüttenfestes und dann kommen einige Sachen mit der Ehebrecherin, mit der Blindenheilung und dann eben auch der Abschnitt, den wir letzte Woche hatten mit dem guten Hirten, das sind die Dinge, die sich ziemlich zeitnah nebeneinander abspielen. Und heute ist das Fest der Tempelweihe und zwischen heute, was wir heute lesen, ab Vers 22 und das, was wir letzte Woche gelesen haben, da sind 2 Monate, weil uns gesagt wird, das ist das Fest der Tempelweihe und das findet eben 2 Monate nach dem Laubhüttenfest statt. Deswegen sagen die Schreiber, das sind eben 2 Monate dazwischen. Es liest sich, als wäre das ein Tag oder eine Nacht, aber es ist doch einiges an Zeit dazwischen. Und was ist das Fest der Tempelweihe? Es ist das Chanukka, das ist vielleicht ein Begriff, der dem einen oder anderen etwas sagt. Die Juden feiern dieses Fest auch heute noch. Da geht es im Grunde genommen darum, dass die das Fest der Tempelweihung nochmal feiern. Ein Stichwort ist davon der Makkabäeraufstand, wo die Juden den Tempel wieder zurückerobert haben und nochmal neu eingeweiht haben. Und das feiern die 8 Tage lang und es beginnt am Ach, okay. Genau. Ja, Katie ist da noch bewanderter als ich. Ich habe mich nur schnell eingelesen. Und es fängt am 25. Tag des Monats Kislev an und das ist November, Dezember. Und das fällt ziemlich parallel zu unserem Weihnachtsfest. Deswegen denken wir manchmal, die Juden feiern auch Weihnachten. Aber das ist natürlich nicht der Fall, dass die Juden Weihnachten feiern. Weil warum feiern wir Weihnachten? Wegen Jesus. Und die Juden haben Jesus in dem Sinne ja nie als Messias anerkannt. Und das ist ja auch die tragische Geschichte, die wir heute wieder lesen. Dass die Juden bzw. die Schriftgelehrten Jesus als Messias nicht anerkennen möchten. Ja, die Halle Salomos war ein überdachter Raum. Und der Schreiber sagt ja hier auch, dass es Winter ist und wahrscheinlich hat sich Jesus in diesem überdachten Raum aufgehalten, weil es kalt draußen war und ja, dort ist man vor Regen und Wetter geschützt gewesen. Er geht also in dieser Halle umher und da umringten ihn, also wirklich umringten, sie bestürmen ihn förmlich, die Juden und sprachen zu ihm, ab Vers 24 lese ich gerade, da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sage es uns frei heraus. Und dass sie in Zweifel sind, das klingt erstmal sehr bedauerlich, und man hat ja fast Mitleid mit den Juden, aber wenn man, beziehungsweise wenn wir auch auf Vers 19 schauen, dann können wir auch verstehen, woher das kommt mit den Zweifeln. Da steht nämlich noch, also so ist der letzte Abschnitt beinahe geendet, also kurz vor dem Ende des letzten Abschnitts, da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Und andere wiederum sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Also diese Spaltung, diese Zweifel, die einen Zweifel noch, das wird wahrscheinlich hiermit gemeint sein, dass sie eben Zweifel haben. Es gibt eben einige, die glauben an ihn und andere glauben nicht an ihn. Aber wenn wir in Betracht ziehen, was alles davor gewesen ist im Johannesevangelium, wie viele Zeichen Jesus selbst gewirkt hat, öffentlich, und wie viel er gesagt hat, öffentlich, und wie viel auch für ihn bezeugt haben, dass er der Christus ist, dann ist das schon verwunderlich, dass sie immer noch Zweifel haben. Also welche Zeugnisse gibt es, dass Jesus der Christus ist? Ich wollte hier kurz eine Schulfrage stellen. Kriegen wir die nochmal auf die Kette? Wisst ihr, wie viele Zeugnisse im Johannesevangelium uns genannt werden, dass Christus der Sohn Gottes ist? 50. Vier bis fünf. Ja. Die Schrift, genau. Ich hatte jetzt Schrift und Mose zusammengezählt, weil er sagt noch, Mose hat euch gesagt und die Schrift sagt euch, also wir können Schrift und Mose zusammenzählen. Jetzt sind es noch drei. Der Vater hat selbst von ihm gezeugt, genau. Johannes der Täufer hat von ihm gezeugt. Und das Letzte, er selbst durch seine Werke. Seine Werke haben gezeugt. Also er hat ja Werke, messianische Wunder gewirkt, die eindeutig ja, dem Messias zuzuordnen sind. Also sie haben sehr gute, ich will nicht Beweise sagen, weil sie haben sehr gute Indizien dafür, dass Christus der Sohn Gottes ist. Ja, aber wenn wir das so schauen, dann können wir glauben, dass diese Juden nicht glauben wollen. Und es ist ähnlich wie bei den Blindgeborenen. Da wollen sie ihm ja nicht glauben, dass er blind geboren ist und jetzt sehend ist. Und sie fragen insgesamt dreimal nach seinem Zeugnis. Einmal, okay, wie ist es gewesen? Dann erklärt er es ihnen. Danach fragen sie später ihn noch einmal und erklärt es ihnen noch einmal. Und beim dritten Mal, wo sie ihn fragen, da fragt er sie, wollt ihr auch an ihn glauben? Ich habe euch doch schon alles gesagt. Als ob sich sein Zeugnis nochmal ändern würde, nachdem sie ihn halt mehrmals befragt haben. Aber ich erkläre es mir so. Sie wollen die Wahrheit einfach nicht wahrhaben. Sie wollen es nicht glauben. Und ich habe mich selbst auch schon manchmal dabei ertappt, wenn ich Sachen nicht glauben möchte, dann prüfe ich sie einfach so häufig, bis ich irgendwann irgendwas finde, was nicht stimmt. Und so ist es ja ähnlich auch bei uns vielleicht. Ja, wir prüfen es mehrmals, bis sich die Realität irgendwie als falsch erweist. Die Hoffnung haben wir zumindest dafür. Und es ist ähnlich wie vielleicht bei einer nicht bestandenen Prüfung, wo dir vielleicht ein, zwei Punkte fehlen und du willst es nicht wahrhaben, dass du nicht bestanden hast. Und du schaust so lange in diese Aufgabe und schaust, wo kann ich noch irgendwo einen Punkt rausholen. Und manchmal schaffst du es noch, den Lehrer zu überreden, weil er einfach keine Lust mehr hat, wahrscheinlich mit dir zu diskutieren. Aber du schaust die ganze Zeit und du willst, dass es anders ist. Dass er einfach, weiß nicht, dass er nicht ein mangelhaft steht, sondern dass er einfach noch irgendwie ein ausreichend steht. Aber es ist mangelhaft und du kannst die Realität nicht ändern. Und das Bild, das erkenne ich hier, dass sie einfach nicht erkennen wollen, dass die Realität so ist, dass Christus der Sohn Gottes ist. Ja, und sie umringen ihn und sagen jetzt, oder setzen ihm fast die Pistole auf die Brust und sagen, jetzt sag uns, bist du der Christus oder bist du es nicht? Er hat also mehr oder weniger seine letzte Chance, so klingt es, von seiner Überzeugung oder von seiner Sohnschaft Gottes zurückzutreten. Und jetzt antwortet er ihnen in Vers 25, ich habe euch gesagt und ihr glaubt nicht, die Werke, die ich euch im Namen meines Vaters diese geben Zeugnis von mir, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Das bezieht sich wiederum auf den letzten Abschnitt, da hat er auch gesagt, ihr seid nicht von meine Schafe. Und überhaupt das ganze Beispiel des guten Hirten wird hier weitergeführt. Also die Gelehrten glauben Jesus nicht. Er hat sich ihnen gezeigt, er hat es ihnen gesagt, dass er der Christus ist und sie glauben nicht. Und mit jedem Mal, wo sich Jesus neu für sie offenbart, dass er der Christus ist, scheint es so, dass ihre Herzen immer härter werden. Und da sehen wir auch eine Parallele zu dem Pharao im Alten Testament, der ja mit jeder Plage härter wird mit seinem Herzen. Jede Plage verhärtet sein Herz und es macht es ihm immer schwieriger, das Volk Ägyptens freizulassen. Und es spielt dabei auch keine Rolle, wie groß das Zeichen ist, welches Christus tut, oder beim Pharao, wie groß das Zeichen war, welches Gott durch Mose gewirkt hat. Und es ist auch heute so, egal wie groß das Zeichen ist, welches wir bekommen, wir werden deswegen nicht unbedingt mehr an Christus glauben, an Gott glauben. Wir wünschen uns das ja manchmal, dass wir einen Engel sehen, dass wir irgendwie sehen, dass Gott etwas von A nach B einfach transportiert, ohne dass wir, also wir wollen irgendwie Wunder sehen, wir wollen etwas Magisches sehen. Und das Gleichnis des reichen Mannes und des armen Lazarus, das zeigt uns, dass egal wie groß ein Zeichen ist, Gott sagt, sie werden nicht dran glauben. Wir lesen nochmal das Gleichnis in Kapitel 16 des Lukas-Evangeliums. Ich lese dann ab Vers, also das Gleichnis geht ab Vers 19 los. Und ich lese ab Vers 23. Und als er, das ist jetzt der reiche Mann, im Totenreich seine Augen erhob, der Qualen erlitt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Das ist ein armer Mann, den er vorher schon kannte. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine so große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen, es auch nicht können. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesem Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und den Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstehen würde. Und das finde ich schon heftig. Wenn die Bibel das sagt, dass egal was passiert, jemand, der nicht glauben will, der wird nicht glauben, egal wie gut die Argumente des Glaubens sind. Und selbst die Juden hier, sie haben Jesus, den Sohn Gottes, da gehabt und sie haben nicht an ihn geglaubt. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus würde heute hier über die Erde wandeln, wir würden ihm zuhören können und wir würden sehen, wie er Tote auferweckt, wir würden sehen, wie er Blinde wieder heilt, da würden wir doch sagen, mein Glaube wäre doch um ein Vielfaches größer, als ich es jetzt habe. Aber wie wir sehen, ist es nicht so. Die Schriftgelehrten haben trotzdem nicht an ihn geglaubt. Ja, und je öfter wir zu Gott oder zu Jesus Nein sagen, desto schwieriger wird es uns fallen, zu ihm Ja zu sagen. Also jemand, der nicht an Gott glaubt und Gott ruft ihn und er sagt Nein, er wird älter, bekommt noch eine Möglichkeit, Gott ruft ihn, er weiß, er soll sich entscheiden, er sagt wieder Nein. Und je öfter diese Person Nein sagt, desto größer wird sein Stolz, sich mit diesem Nein verbinden. Und er wird es immer schwieriger haben, Ja zu sagen. Und so ist es auch mit diesen Juden. Sie sagen immer mehr von Anfang an Nein, 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 Nein. Aber irgendwann Ja zu sagen, das bedeutet, dass diese alle Neins davor falsch waren. Und dieses einmal einzugestehen, dazu bedarf es, dass man seinen Stolz komplett über Bord wirft und sagt, ich hab falsch gelegen. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Hindernis für einen Menschen, vielleicht auch das Größte, sein Stolz. Und es gibt auch eine Warnung in Hebräer 3, 7 bis 8, dass wir unsere Herzen nicht verhärten sollen, wenn wir Gottes Reden hören. 3, Vers 7 und 8. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Also wir sollen unsere Herzen nicht verstocken, wir sollen unsere Herzen offen lassen, wir sollen weich sein, wir sollen unseren Stolz auch zurückstellen und Gott glauben und ihn in unserem Leben wirken und reden lassen. Also die Schriftgelehrten glauben nicht an Jesus. Und warum glauben sie nicht an Jesus? Weil sie nicht von seinen Schafen sind. Aber die Schafe Christi, diejenigen, die ihm glauben, und dazu gehören auch wir, wir hören seine Stimme, wir hören sein Reden und wir sind dafür offen. Wir haben bei unserer Bekehrung unseren Stolz jetzt zurückgesteckt, beziehungsweise Gott hat selbst unseren Stolz auch gebrochen und wir vertrauen Gott. Und deswegen profitieren wir von dem, was Christus auch sagt in Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und hier geht Jesus in seiner Aussage in Bezug zur letzten Woche noch zwei Schritte weiter, wenn ich das jetzt richtig mitgezählt habe. Also letzte Woche war es, die Schafe hören die Stimme. Jesus kennt die Schafe und sie folgen ihm nach. Und hier steht auch noch, er gibt ihnen ewiges Leben und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Und sie werden eben in Ewigkeit nicht verloren gehen. Aber zunächst, was wird von den Schafen gefordert? Was müssen sie erfüllen, damit sie das ewige Leben haben? Auf seine Stimme hören, ja. Und tatsächlich, also ja, genau, auf seine Stimme hören, aber tatsächlich steht hier eigentlich steht hier nichts. Hier steht einfach nur, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Das fand ich interessant, dass da nicht eine Checkliste hintersteht, was wir erstmal alles machen müssen, sondern Christi Schafe werden seine Stimme hören und sie folgen ihm nach. Das ist eine ganz natürliche Sache anscheinend. Natürlich gibt es jetzt auch noch das Schaf, das verloren geht und das wieder von Christus geholt wird und weggelaufen ist oder sich verirrt hat. Das spielt da sicherlich alles mit rein, aber hier in diesem Abschnitt lesen wir einfach nur, dass wir ihm folgen werden. Das ist einfach automatisch und natürlich passieren wird. Also als Gläubige hören wir Jesus' Stimme und Jesus kennt uns voll und ganz durch und durch. Wir folgen ihm nach und er gibt uns ewiges Leben und das haben wir jetzt schon. Das ist nicht etwas, was wir erst irgendwann haben werden, sondern das haben wir jetzt schon bis in die Ewigkeit. Also dein ewiges Leben beginnt nicht nach deiner Beerdigung oder nach deinem Tod erstmal, sondern es beginnt jetzt schon, du kannst jetzt schon davon profitieren. Es wird noch viel schöner werden, als es jetzt schon ist. Und das hat keiner von uns verdient. Das ist ein Gnadengeschenk, was Gott uns schenkt. Das lesen wir auch in Römer 3, Vers 9. Römer 3, Vers 9, ganz bekannte Verse. Wie nun, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist wie ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihren Bann. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und das waren wir. Das waren wir, bevor Gott uns gerufen hat, bevor wir seine Schafe wurden. Und also wenn ich mal diesen Text hier lese, da ist man ganz schnell auf dem Boden der Tatsachen wieder angelangt und hat seinen geistlichen Stolz, den man sich irgendwie mit über die Zeit wieder erarbeitet hat, wieder verflogen, wo wir sehen, dass Gott Gnade gibt und dass Gott uns gerufen hat und dass es Gottes Geschenk ist und keiner von uns hat so tolle Botschaften von hier vorne geschmissen, dass er sich das irgendwie verdient hat oder keiner von uns hat oft genug anderen über die Straße geholfen oder sonst was. Es ist einfach nur eine Gnade, die wir von Gott empfangen dürfen, für die wir auch nichts entgegen, also wir können nichts dafür tun. Wir können es uns nicht verdienen. Und das Schöne ist, nichts und niemand kann uns von dieser Gnade trennen. Das glauben wir immer manchmal, dass wir irgendwie, dass uns irgendeine böse Macht aus Gottes Hand reißen kann. Aber das steht ja ganz klar, niemand kann sie aus seiner Hand nehmen. Und warum ist niemand in der Lage, uns aus der Hand Gottes zu nehmen? Die Antwort lieferte uns Jesus in Vers 29. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Also Gott ist größer als alles andere. Und das wissen wir, aber irgendwie glauben wir es manchmal gar nicht. Wir haben trotzdem Angst um unsere Kinder, wenn sie ins Ausland gehen, dass sie vom Glauben abfallen. Die Angst ist in dem Sinne unbegründet, wenn es Gottes Kind ist, kann es nicht aus der Hand Gottes gerissen werden. Wenn es Gottes Kind ist, dann ist es Gottes Schaf, dann bleibt es einfach bei Gott und Gott wird sich darum kümmern. Und du selbst als Elternteil oder als Geschwister, du kannst auch nicht, dass jemanden beschützen, in dem Sinne, dass du ihn bei Gott halten kannst, sondern es ist Gott und er hat sie in seiner Hand. Und da ist nicht ein Teufel und da ist auch nicht irgendein Mensch, der uns aus der Hand Gottes reißen kann. Und da sind auch keine Werke, die wir nicht genügend getan haben, dass wir aus Gottes Hand und Gnade fallen, sondern Gnade ist Gnade und sobald wir anfangen, uns irgendwas zu verdienen, dann ist es nicht mehr Gnade, sondern dann ist es Werksgerechtigkeit. Also niemand kann uns aus der Hand Christi beziehungsweise aus der Hand des Vaters reißen, weil der Vater der Größte ist. Und hier ist nochmal ganz klar gesagt, Christus und der Vater, sie sind eins. Und diese Aussage ist natürlich jetzt zu viel für die Schriftgelehrten. Und ihre Reaktion lesen wir ab Vers 31. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen, wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Wenn ich jetzt aufmerksam das Johannesevangelium gelesen habe, dann ist es jetzt das zweite Mal, dass sie Jesus steinigen wollen, in Kapitel 8, Vers 59, also im letzten Kapitel, vorletzten Kapitel. Da wollten sie ihn auch schon steinigen genau, da lesen wir, da hoben sie die Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch. Und genau wie hier, wie da und wie auch wie hier, ist es beides Mal im Tempel, dass sie versuchen, ihn zu steinigen. Im Tempel selbst, der ihnen so heilig ist. Und die Reaktion der Juden ist ja auch heftig. Würden wir jetzt auch, genau, sie ist heftig, aber sie ist nach ihrem Verständnis genau richtig. Denn jemand, der derart behauptet, mit Gott eins zu sein und es nicht ist, der gehört gesteinigt. Also was würden wir zu jemandem sagen, der jetzt kommt und sagt, ich bin Gottes Sohn? Natürlich würden wir nicht versuchen, ihn zu steinigen. Wir haben ein Gesetz und wir haben andere Prinzipien. Aber die Strafe, die auf ihn liegt, sich mit Gott gleichzustellen, die ist ja immens. Und so lesen wir auch in 3. Mose 24, nämlich über Gotteslästerung, dass darauf auch eine Strafe folgt. Wir lesen ab Vers 14 oder 13. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hand auf sein Haupt stützen. Und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Und rede zu den Kindern Israels und sprich: Wer seinem Gott flucht, der soll seine Sünde tragen. Und jetzt kommt es in Vers 16. Und wer den Namen des Herrn lästert, der soll unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn unbedingt steinigen. Sei es ein Fremdling oder ein Einheimischer, wenn er den Namen lästert, so soll er sterben. Und sich mit Gott gleichzustellen und zu sagen, ich bin der Sohn Gottes, käme einer Gotteslästerung gleich. Weil das zu behaupten ist ungeheuer. Ja, er fragt sie, warum wollt ihr mich wiederum steinigen? Und sie antworten ihn, beziehungsweise er sagt, viele gute Werke habe ich euch gezeigt. Das heißt, er hat viele Heilungen durchgeführt und Wunder vollbracht und auch gute Reden gemacht. Um welches dieser Werken willen wollt ihr mich steinigen? Und die Juden antworten ihnen, nicht um eines dieser Werke, sondern weil du, der du ein Mensch bist, dich als Gott bezeichnest. Auf einmal sind die Werke, die er gemacht hat, gut. Sie erkennen jetzt auch, dass er gute Werke gemacht hat. Vorher war es ja so, dass er vor allem die Heilung am Sabbat, das hat sie am meisten gestört. Daraufhin haben sie ihn immer angeklagt. Aber jetzt ist das alles weg, weil jetzt ist etwas, was noch schlimmer ist. Er hat sich als Gottes Sohn nochmal ganz öffentlich bezeichnet. Und das ist jetzt die schlimmste Sünde in ihren Augen. Und darauf antwortet Jesus ihnen, steht nicht in Vers 34, Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging, die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden, wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lässt das, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Ja, Jesus bezieht sich hier in seiner Argumentation auf die Schrift, und zwar auf den Psalm 82, Vers 6. Und er nennt die Schrift in eurer Schrift. Er sagt nicht in der Schrift, sondern er sagt, es ist in eurer Schrift. Was ich ganz interessant finde, weil sie ja auch immer zu Jesus sagen, Mose hat uns gesagt, Mose hat uns gesagt, Mose hat uns gesagt. Und es klingt manchmal so, als wäre das nur für sie und irgendwie Jesus ist irgendwie nicht ein Teil davon. Und hier sagt er interessanterweise eure Schrift. Psalm 82, Vers 6 lesen wir. Beziehungsweise dann machen wir es so, dass wir den ganzen Psalm lesen. Der hat 8 Verse. Damit wir verstehen, worum es hier geht. Ein Psalm Asafs. Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Mächtigen richtet er. Wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Person des Gottlosen ansehen? Nochmal zur Info, hier geht es also dieser Psalm ist an die Richter gemeint, an die Richter aus der Zeit der Richter, also die Gott eingesetzt hat, um das Volk zu richten, um Recht zu sprechen. Also nochmal, Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Mächtigen richtet er. Er richtet also die Richter. Wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Person des Gottlosen ansehen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise. Den Elenden und Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Befreit den Geringen und Bedürftigen. Errettet ihn aus der Hand der Gottlosen. Aber sie erkennen nichts und verstehen nichts, sondern wandeln in der Finsternis. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Und jetzt kommt der Vers 6, auf den er sich hier bezieht. Ich habe gesagt, ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten. Dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch und fallen wie einer der Fürsten. Mache dich auf, o Gott, richte die Erde, denn du bist Erbherr und über aller Völker. Also Gott geht hier mit den Richtern ins Gericht. Und die Richter sind ja sowas wie sein verlängerter Arm. Er hat ihnen Autorität gegeben und gesagt, ihr dürft mein Volk an meiner Stelle richten. Ihr dürft für mich diese Verwaltung übernehmen. Und sie haben in gewisser Weise auch eine Eigenschaft von Gott, nämlich, dass sie Recht sprechen dürfen, dass sie Richter sind. Das ist eine Eigenschaft, die auch Gott hat. Er ist ja der endgültige Richter. Und diese Eigenschaft haben sie übernommen. Und deswegen nennt er sie auch Götter und Söhne, weil sie eben in dieser Eigenschaft ihm gleichen. Ja. Und Jesus' Argument ist hier dann folgendermaßen: Die Schrift nennt die Richter Götter und Söhne. Und sie sind ja doch sündig gewesen. Sie haben ja auch falsch gerichtet. Und Jesus, derjenige, der halt vom Vater kommt, der sündlos ist, der vom Vater geheiligt ist, der darf sich nicht als Gott bezeichnen. Das ist ja dann ein Paradoxum. Und das ist das, was er hier anprangert. Er sagt, auf der einen Seite nennt ihr sündige Menschen Götter, ich als Sündloser darf nicht als Gott bezeichnet werden oder darf mich nicht als Gott bezeichnen. Also, wenn also schon sündhafte Richter von Gott in der Schrift als Götter bezeichnet werden, wie viel mehr sollte der sündlose Jesus und heilige Jesus als Gott bezeichnet werden dürfen? Und dann kämpft Jesus wieder gegen ihren Unglauben. Und er lässt nicht locker, er hat sie noch immer nicht ganz verworfen, also er hat sie noch nicht verworfen, wie wir in Vers 37 lesen, er hat sie noch nicht aufgegeben. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber doch, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Das finde ich auch sehr bewundernswert. Er geht einen Schritt zurück und sagt, glaubt nicht meinen Worten, sondern glaubt meinen Werken. Prüf mich doch. Und das finde ich sehr, sehr krass, dass er auch sagt, glaubt nicht mir. Also dass er diesen Stolz gar nicht hat, zu sagen, wenn ihr mir nicht glaubt, hier erstmal alle weg. Sondern er sagt, schaut euch meine Werke an, glaubt doch meinen Werken, damit ihr im Nachhinein wiederum an mich glaubt. Die Werke überführen. Und das ist eben die Hoffnung, die Jesus hier hat. Er gibt ihnen die Wahl, nicht an ihn zu glauben, sondern nur an seine Werke. Und so ist es ja auch, wenn wir Menschen vertrauen, dann vertrauen wir ja nicht unbedingt ihren Worten, sondern ihren Werken, die vielleicht ihre Worte wiederum bezeugen. Aber wenn sie sich in der Vergangenheit als vertrauensvoll erwiesen haben in ihren Werken und nicht immer nur geredet haben, sondern es auch getan haben, wo man gesehen hat, okay, er tut das wirklich, er steht zu seinem Wort, dann glauben wir ihn auch. Aber einfach nur aufgrund des Wortes, aufgrund des Redens würden wir jemanden ja auch nicht glauben. Das finde ich auch schön, dass Gott uns auch heute noch viele Werke zeigt, wo wir nicht einfach nur an einen Gott irgendwie glauben müssen, uns krampfhaft glauben müssen, sondern dass wir auch viele Bestätigungen in unserem Alltag sehen. Wir sehen veränderte Lebensbeispiele, die auch hier vorne bezeugt haben, gesagt haben, bei mir ist das und das passiert, und wir sehen, wie Gott diese Menschen verändert, wir sehen, wie ganze Kulturen durch die Bibel geformt wurden, wie die Bibel gut gewesen ist, wie sie sich als wahr erwiesen hat, wir sehen, wie die Bibel bis ins feinste Detail korrekt ist, vor allem auch, wenn wir es mit historischen Dokumenten wiederum abgleichen, wir sehen, wie sich Prophezeiungen, wie sie in der Bibel sind, auch wieder erfüllt haben, auch ins kleinste Detail, was einfach unglaublich ist. Wir sehen, wie die Welt geschaffen ist, wie sie so perfekt geschaffen ist, und wir sehen das Werk eines Schöpfers darin. Gott hat uns viele Argumente gegeben, woran wir glauben können, woran wir festhalten können, und nicht einfach nur irgendetwas, was wir glauben sollen. Also das Ziel von Jesus ist auch, dass auch die Schriftgelehrten glauben und dass sie auch erkennen, dass Christus der Sohn Gottes ist. Und er kämpft auch noch für sie, er hat sie nicht aufgegeben, aber sie lassen sich nicht überzeugen. Vers 39, da suchten sie ihn wiederum zu ergreifen, doch er entging ihren Händen und er zog wieder jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Also viele glauben an ihn, die Schriftgelehrten oder viele von den Juden haben auch nicht an ihn geglaubt. Ähnlich wie heute, viele glauben an ihn, viele sind seine Schafe und glauben an ihn, folgen ihm, und viele tun es nicht. Ja, Jesus' Werke offenbaren, wer er ist, nämlich Gottes Sohn. Er ist eins mit dem Vater, unzertrennlich. Er tut die Werke, damit die Menschen an ihn glauben, damals wie auch heute. Und denen, die an ihn glauben, denen schenkt er ewiges Leben, und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Und dafür können wir dankbar sein. Ja. Seine Schafe sind bei ihm sicher. Wir sind bei ihm sicher. Amen.